Herzlich willkommen bei Folge 26 von Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich. Mein Name ist Ursula Feuerherd und du hörst den Podcast der Jade Flower Academy. Ich spreche heute mit Yogalehrerin Lea Lemang aus Hamburg über die indischen Wurzeln des Yoga. Lea ist Indien-Fan und hat ihre Lehrerausbildung dort absolviert. Sie nimmt uns im Interview mit in das Land, das sie so sehr liebt, und erzählt, was sie am Yoga-Unterricht in Indien begeistert und wo der Unterschied zu den Yoga-Klassen hier bei uns liegt. Du bekommst einen lebendigen Einblick, wie Yoga-Tradition in Indien gelebt wird, welchen Stellenwert der Lehrer und Spiritualität dabei haben. Viel Spaß beim Hören! Herzlich willkommen, Lea. Ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist.
Vielen Dank, Ursula. Ich freue mich auch sehr, mit dir zu reden über ein Thema, das ich sehr liebe.
Lea, du bist ja Yogalehrerin. Du hast den Sitz von deinem Studio in Hamburg und du siehst das Yoga sehr ganzheitlich und wirklich als Lebensphilosophie. Und du liebst Indien. Du hast mir im Vorgespräch ein bisschen erzählt und man hört auch in deinem eigenen Podcast viele Geschichten aus Indien und was du erlebt hast. Und ich möchte heute mit dir über die indischen Wurzeln des Yoga sprechen und wo da so die Unterschiede sind.
Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Eine kleine Ergänzung. Ich bin in Hamburg, genau, und mein Studio ist aber quasi online. Aber manchmal findet man mich auch offline in Hamburg. Und ich habe, wie du schon gesagt hast, eben überwiegend meine Ausbildung in Indien absolviert oder auch online in Indien, als man dann eine Zeit lang nicht so dort sein konnte, und bin da sehr eng verbunden. Sowohl mit dem Land fühle ich mich sehr verbunden, als eben auch mit meinen Lehrern dort, und fühle mich durch dieses Land und die Kultur sehr bereichert. Und ich denke auch, dass das mitgeprägt hat, eben diese ganzheitliche Sicht aufs Yoga, die ich eben auch gerne an meine Teilnehmer weitergebe.
Bitte lass uns ein bisschen drüber sprechen, wie du dazu gekommen bist. Du hast ja Ayurveda und Yoga in Indien kennengelernt. Und das ist ja eine ganz spannende Geschichte, wie da dein Einstieg war. Magst du die mit uns teilen?
Ja, gerne. Also ich war schon mit Yoga in Berührung gekommen, auch in Deutschland, schon recht früh, weil mein Vater auch früher Yoga gemacht hat. Aber ich würde sagen, so richtig kennengelernt habe ich es dann in Indien. Da bin ich gar nicht so sehr wegen des Yogas beim ersten Mal hingereist, sondern eher aus Neugierde. Ich hatte irgendwie so eine Lust auf so eine ganz fremde Kultur und bin dann, weil die Flüge damals noch recht günstig waren, in Indien gelandet. Und ja, wurde dann dort ganz reich beschenkt, also diese fremde Kultur, die ich mir gewünscht hatte, auf die ich neugierig war, habe ich da auf jeden Fall kennengelernt. In Indien ist ja wirklich gefühlt alles anders. Ja. Es riecht anders, es ist bunt, es ist laut. Teilweise versteht man einfach nicht mit unserem, in meinem Fall, deutschen Verstand, warum läuft das hier alles so chaotisch? Und irgendwie, ja, alles ist sehr anders und manchmal auch herausfordernd, der Alltag. Aber auch eben sehr bereichernd, und auch dann das Yoga dort kennenzulernen. Ich hatte ja vorher in Deutschland auch schon Yoga-Klassen besucht. Aber als ich dort dann in der ersten Yoga-Klasse war, hatte ich so ein Gefühl von, jetzt mache ich wirklich Yoga. Womit ich nicht sagen möchte, dass wir hier kein richtiges Yoga machen, einfach nur so mein individuelles Empfinden. Ich habe es dort anders gefühlt und konnte das ganz lange noch gar nicht so beschreiben. Inzwischen habe ich ja selbst diese diverse Yoga-Ausbildung gemacht und versucht, eben immer mehr auf die Schliche zu kommen, eben was diesen Unterschied für mich ausmacht.
Was war es denn in diesem ersten Moment, also diese erste Yoga-Unterrichtseinheit in Indien, wo du dann schon gemerkt hast, wow, ich fühle mich zu Hause, was war denn da anders?
Ich würde sagen, also schon mal so, wenn man es jetzt mal ganz praktisch sieht, bei uns fangen ja die meisten Yogastunden an, dass die Person, die die Stunde anleitet, irgendein Thema erzählt, irgendeinen Input gibt, und dann dreht sich häufig ja die ganze Stunde um dieses Thema. Und das habe ich in Indien tatsächlich noch nie erlebt und eben auch in dieser ersten Stunde dort nicht, sondern man macht einfach Yoga. Man fängt einfach an. Es gibt kein bestimmtes Thema. Man fängt einfach an. Und ich habe es als sehr neutral und reduziert wahrgenommen. Also ohne, dass so viel noch dazu getan wird, ohne, dass viel drumherum gebastelt wird, sondern man praktiziert. Und dann habe ich eben gespürt, dass ja jede einzelne Praxis, egal ob es jetzt eine Asana ist, ob es eine Atemübung ist, ob es ein Mudra ist, ob es ein Mantra ist, ich habe so diese Wirkung viel intensiver wahrgenommen, weil sie so befreit war von Worten und Geschichten, die mir dazu gesagt wurden.
Ist ein Grund, warum das in Indien vielleicht so läuft, dass dort Yoga sowieso schon mit einem anderen Mindset praktiziert wird? Weil bei uns ist ja so ein bisschen die Diskrepanz zwischen, ich mache Yoga, um mich körperlich gut zu fühlen und fühle mich dann einfach toll. Und andere haben Yoga schon mehr als einen spirituellen Weg oder dass man dann bewusster und achtsamer wird. Und wenn man in Indien in die Yoga-Klasse geht, dann ist das quasi schon Voraussetzung. Ist das vielleicht ein Grund?
Damit bringst du es total schön auf den Punkt, liebe Ursula, weil genau zu dem Schluss bin ich dann auch gekommen, dass es die Intention ist, warum man in eine Yoga-Klasse geht, die für mich diesen großen Unterschied macht, weil hier gehen ja viele zum Yoga, weil sie sich entspannen möchten, weil sie sich gut fühlen möchten. Und in Indien ist Yoga so, man kann es natürlich immer nicht so total verallgemeinern, du wirst auch in Indien, findest du auch Unterschiede, aber so wie ich es dort erlebt habe, wird es eben dort als spiritueller Weg angesehen. Was wir hier häufig versuchen, irgendwie dann den Leuten auch zu erklären, was aber vielleicht auch gar nicht so gewünscht wird, ne? Mhm. Aber in mir drin war eben dieser Wunsch nach Yoga als spirituellen Weg, auch wenn ich das vielleicht am Anfang noch gar nicht so wusste. Aber das ist auch heute, was mich immer wieder dorthin zieht, dass ich mich da nicht dafür erklären brauche, dass ich auf dem, ich möchte das Endziel von Yoga gerne erreichen. Ich sehne mich nach dieser Erleuchtung und nach Samadhi. Und das ist für die Lehrer dort ganz selbstverständlich, während ich hier die meisten Yoga-Lehrer, mit denen ich hier spreche, wünschen sich das selber auch gar nicht. Also es ist für sie gar nicht unbedingt die Intention, weswegen sie selbst Yoga machen. Und dann ist es natürlich auch nicht die Intention unbedingt, warum man Yoga unterrichtet. Also hier habe ich häufig das Gefühl, dass wir so zum Teil so den guten Teil rausnehmen, also Yoga zum Gutfühlen. Und deswegen sollen die Yoga-Klassen eben auch gefallen. Und in Indien steht das weniger im Vordergrund. Also die können auch sehr unbequem teilweise sein, die Yogastunden. Die sind vielleicht weniger kuschelig. Sie sind häufig auch um einiges strenger. Mhm. Und was man vielleicht auch erwähnen darf, was man auch kritisch sich angucken darf, häufig auch weniger inklusiv. Also hierzulande, das ist ja gerade ein ganz großes Thema, dass wir Yoga inklusiv anbieten wollen, dass wir niemanden ausschließen möchten, dass es halt eben auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen zugehbar sein sollte. Und das kann man vielleicht schon kritisch betrachten. Das habe ich in Indien tatsächlich erlebt, ich es weniger inklusiv, aber dafür eben neutraler. Und ich erlebe es auch so, dass mir mehr Verantwortung als Teilnehmende selbst gegeben wird. Mir wird nicht so viel weggenommen. Mhm. Also hierzulande sind wir häufig sehr vorsichtig und wir bieten verschiedene Varianten an und wir wollen den Schülern immer sagen, geh nicht über deine Grenzen. Mhm. Und in Indien habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich total über meine Grenzen gegangen bin. Aber dadurch habe ich ganz viel auch über mich gelernt. Also man kann sicherlich beides in beidem für und wiederfinden, in beiden Herangehensweisen. Aber ich glaube eben bei diesem Yoga als spirituellen Weg, da hilft mir, wenn mir nicht so viele Entscheidungen abgenommen werden und wenn ich neutraler unterrichtet werde und eben so ein bisschen bin ich dann mir überlassen da auf der Matte. Und wenn ich was nicht kann, dann ist das eben so, ne?
Ja, also ich kann mir das gut vorstellen, so wie du es erklärst, dass da auch mehr geistiger Freiraum ist. Also wenn man jetzt Yoga auch mit der sie mit Körper und Geist verbinden und da wirklich wie in einer Meditation zu sein, dann ist ja dieser geistige Freiraum essentiell.
Ganz unbedingt, ja. Das hast du schön gesagt. Und dafür hilft mir eben dieses Reduzierte auf die Praxis. Also es gibt keine Playlists, es gibt auch nicht unbedingt fancy Räumlichkeiten, es gibt nicht so viel Shishi drumherum, sondern einfach die Person, die anleitet, ist da, die Teilnehmer sind da und es wird Yoga gemacht. Und jeder macht seine ganz individuellen Erfahrungen dabei.
Und wie ist der Ablauf so generell? Man kommt rein und der Lehrer macht dann, also kannst du uns da kurz mitnehmen in diese Welt?
Also schon bei man kommt rein fängt es häufig an, weil häufig sind das ja sehr offene Schalas auch, je nachdem natürlich, wo man in Indien ist. Ich bin häufig auch in Südindien, wo es ja sehr, sehr warm ist. Da ist es dann häufig so ja recht einfache Bretterbuden, in denen Yoga geübt wird. Und dann sind ja sehr einfache Räumlichkeiten, an denen man sich die Matte schnappt, hinlegt. Und in der Regel kommt der Lehrer, vielleicht fragt er noch kurz, wer man ist. Und dann geht's eigentlich direkt los, in der Regel mit einer Meditation und diesem Einstimmen. Und dann wird praktiziert und in der Regel mindestens 90 Minuten oder vielleicht sogar auch 2 Stunden.
Und da wird der Lehrer macht vor oder leitet an, oder?
Das kann auch dort unterschiedlich sein. Also häufig werden die Übungen auch vorgemacht, aber es wird auch viel mündlich angeleitet und Korrekturen gegeben. Und auch das ist ein bisschen unterschiedlich, ob eben auch angefasst wird. Das ist ja auch immer ein Thema, worüber man hier auch häufig diskutiert. Es gibt die einen, die sagen, man muss Adjustments geben, und die anderen, nein, auf gar keinen Fall, das ist übergriffig. Und so habe ich auch in Indien durchaus Unterschiede gemerkt. Also einmal kulturell auch, weil es nicht unbedingt immer so normal ist, zum Beispiel wenn es ein männlicher Lehrer ist, dass der Frauen überhaupt berührt. Und deswegen wird dann teilweise auch kein Adjustments gegeben. Wenn Adjustments gegeben werden, dann sind die teilweise recht intensiv.
Aha.
Also auch, wo dann viele, wenn man als Europäer dorthin kommt, das vielleicht so ein bisschen auch mal als übergriffig durchaus empfinden kann. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind ein bisschen zarter beseitet. Also das merke ich in vielen, auch im Umgang mit meinen Freunden dort, dass die häufig so ein bisschen härter im Nehmen sind.
Was das Körperliche angeht oder generell?
Auch generell, also auch im Alltag. Eine Freundin von mir, Engländerin, die sagt immer, wir sind so needy, also wir brauchen irgendwie so viel, um uns wohlzufühlen. Ne? Es muss irgendwie, ja, der Platz muss sauber sein, damit fängt es schon mal an. Also bei uns auch in Yoga-Studios, die sollen blitzeblank sein.
Ja,
in Indien habe ich schon an den verrücktesten Orten Yoga geübt und das ist nicht immer alles sauber. Also da ist ja auch kein Geheimnis, dass in Indien die Hygiene ein bisschen anders ist.
Ja.
Und eben auch mit auch Intimität zum Beispiel, weil du auch vorhin Ayurveda angesprochen hast, als ich in der Ayurveda-Klinik war, da werden für mich sehr persönliche Gespräche einfach im Vorraum vor allen besprochen, wie der Stuhlgang war und so, wo man bei uns halt die Leute eher so in die Ecke nehmen würde oder halt ins Büro, da wird alles vor allen besprochen und eben auch durchaus, denke ich, bei diesen, wenn man eben Adjustments gibt oder auch in Ayurveda-Kliniken, diese ganzen Behandlungen, die man da bekommt, die sind für uns ja auch recht ungewöhnlich und intensiv. Da habe ich auch das Gefühl, dass wir da so sehr sensibel drauf reagieren. Wo indische Gäste dort, das hatte ich den Eindruck, um einiges leichter weggesteckt haben teilweise.
Und du hast deine Yoga-Lehrerausbildung dann auch in Indien absolviert. Hat dich dieses Yoga-Erlebnis dazu inspiriert oder deine Erfahrungen dort? Oder was war dann, dass du den Weg eingeschlagen hast, ausschlaggebend?
Also mir war ganz wichtig für meine erste Yoga-Ausbildung, die wollte ich gerne halt so ganz kompakt und vor Ort erleben, wo ich wollte so richtig eintauchen und mich mit nichts anderem in der Zeit beschäftigen wollen. Und dann hatte ich mir diesen großen Wunsch ermöglicht und habe so ein 4 Wochen intensiv Ausbildung in Rishikesh gemacht als Grundausbildung. Und das war wirklich eine ganz, ganz tiefgreifende und wichtige Erfahrung. Ja, das war dann halt so ein Leben, ein bisschen wie in einem Ashram. Also wir waren halt eine geschlossene Gruppe. Wir waren überwiegend miteinander. Wir haben diese ganzen Routinen eben gelebt. Wir hatten den Tagesablauf so, wie man es eben laut, wie es laut Ayurveda ideal ist, mit früh aufstehen und früh schon praktizieren. Also man hatte bis zum Frühstück hatte man schon wahnsinnig viel gemacht.
Ja.
Und dann eben auch abends, dass man frühes Abendessen hatte und dann den Abend auch mit Meditation, Mantra singen, ausklingen lassen hat. Also der komplette Tagesablauf, der eben darauf abgestimmt war und auch die Reinigungstechniken.
Aha.
Wir hatten, es hieß immer, Friday is Cry Day, weil freitags wurden diese ganz intensiven Reinigungen, also wir haben jeden Tag Jalaneti, diese Nasenreinigung, morgens alle zusammen gemacht. Und freitags wurde auch diese innere Reinigung, dieses yogische Erbrechen geübt. Und Cry Day, weil wir auch Trataka gemacht haben, also auch die Augen gereinigt haben.
Ja.
Und dann, bis die Tränen laufen. Also, ja, sehr intensiv und in viele, viele dieser Techniken eingetaucht. Und das war sicherlich ein wichtiger Baustein auf meinem Weg, das einmal so wirklich am eigenen Körper erfahren zu haben, auch eben sattvische Ernährung bekommen zu haben und einfach mal 4 Wochen lang zu spüren, wie ist das denn, wenn ich so in diesem Rhythmus mit der Natur lebe, wenn ich mir meinem Körper nur ernährende Dinge gebe, auch nicht zu viel. Das ist für mich auch heute noch im Alltag manchmal eine Herausforderung bei dem ganzen Essen, was wir hier haben. Hm. Dass wir neigen, glaube ich, viele so zum Überessen. Ne?
Ja.
Und dort war das eben alles mal so ganz reduziert. Und man hat ja tatsächlich die Möglichkeit gehabt, da sehr tief einzutauchen.
Das heißt, in der Ausbildung war auch ganz viel Ayurveda-Wissen, was ja bei uns auch in Ayurveda, in Yoga-Lehrer-Ausbildungen dabei ist. Aber ich habe das Gefühl, nicht so in die Tiefe, wie du das jetzt beschreibst.
Es war kein totaler Schwerpunkt, aber es ist so ein bisschen auf selbstverständliche Art und Weise eingeflossen. Also ich glaube, das passiert hierzulande inzwischen auch immer mehr, weil es kam ja erst so die Yoga-Welle zu uns und jetzt kommt die Ayurveda-Welle zu uns. Und ich glaube, so mit der Zeit versteht man dann halt, dass es ja einfach zusammengehört, dass man das gar nicht voneinander trennen kann.
Ja.
Und so wird es einem häufig dort eben von Anfang an vermittelt. Also es war die ganz auf natürliche Art und Weise von Ayurveda die Rede. Und mich hatte das dann aber auch so interessiert, dass ich direkt im Anschluss noch einen Ayurveda-Kurs auch dort in Südindien dann gemacht habe.
Ah. Und wie bist du da in Berührung gekommen in deiner Ausbildung und mit den Lehrern, die du in Indien getroffen hast, dass ja ein Yoga-Lehrer auch ein Mentor im Leben sein kann. Das ist ja auch so ein großer Unterschied.
Ja, das stimmt. Das finde ich auch ganz spannend, sich anzugucken, wie so hier der normale Yoga-Lehrende ist und dort, weil hier hat man ja häufig eher vielleicht ein Yoga-Studio, wo ganz viele verschiedene Lehrende sind und den einen Tag ist man bei dem einen, den anderen Tag ist man bei dem anderen und bindet sich gar nicht mehr so an eine Person. Und das ist in Indien tatsächlich für viele sehr anders. Also ich wurde in Indien auch schon ganz häufig gefragt, who is your guru? Das ist eine ziemlich gewöhnliche Frage. Und da war ich am Anfang auch immer so, weiß ich gar nicht so genau. Und dann immer, aber du machst Yoga und du hast keinen Guru. Wie kann dann das sein?
Mhm.
Und das ist ja tatsächlich was, wo wir uns, glaube ich, häufig ein bisschen schwer tun, jemanden so als Guru zu sehen. Und das ja durchaus, finde ich, auch berechtigt, weil dieses Gurutum, wenn man so sich das in der Geschichte anguckt, wurde ja durchaus auch schon verletzt. Also es können ja auch missbraucht werden, wenn man eine Person so völlig unterstellt wird.
Mhm.
Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, also ich habe mit meinen Lehrern, die ich in Indien kennengelernt habe, so ein Zwischending zwischen einem Guru, dem ich jetzt wirklich nur dieser einen Person folge. Aber es ist auch deutlich mehr als ein Yoga-Lehrer, der mir nur Asanas und bestimmte Übungen zeigt, sondern ich habe so einen allgemeinen Austausch und durchaus auch einen sehr persönlichen. Also meine Lehrer dort wissen in der Regel ziemlich viel und ich kann mich mit denen auch mit meinem persönlichen Problem an sie wenden und sie begleiten und beraten mich da ganzheitlich eben auf meinem Weg, vielleicht irgendwann das Ziel von Yoga zu erreichen, was eben halt einfach das ganze Leben betrifft und nicht nur sich auf das bezieht, was ich auf der Matte mache.
Und die Yoga-Lehrer in Indien oder zumindest die, die du getroffen hast, die haben auch für sich das Selbstverständnis in ihrer Rolle als Lehrer oder Guru, dass sie dann auch außerhalb des Yoga-Unterrichts für ihre Schüler da sind. Ist es so?
Also es ist ein bisschen unterschiedlich. Die Lehrer, die ich habe, würden sich zum Großteil nicht als Guru selbst bezeichnen. Das ist ihnen immer ganz wichtig. Also es sind auch ein bisschen unterschiedlich, wie damit in Indien umgegangen wird. Aber für die meisten wäre ein Guru dann ein Erleuchteter. Und ich glaube, ich habe inzwischen auch einen erleuchteten Lehrer getroffen. Aber die meisten haben eben selbst auch noch nicht die volle Erleuchtung erlangt und würden sich nicht als Guru bezeichnen. Aber sie sind in der Lage, durch ihr umfangreiches Wissen eben dich ganzheitlich zu begleiten und sind natürlich je nach Zeit, wie viel Zeit sie so zur Verfügung haben, stehen sie mir wirklich für alle meine Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Und ich habe eben viel diesen engen 1-zu-1-Austausch, was bei uns, glaube ich, auch langsam so ein bisschen mehr kommt. Also ich betreue ja auch Menschen 1-zu-1, aber ich habe das Gefühl, dass es noch häufig eher der Yoga-Lehrer eben mehr wie so ein Gymnastiklehrer gesehen wird.
Gymnastiklehrer, ja, ist gut.
Und einem gar nicht so bewusst ist, dass sich das ja aufs ganze Leben bezieht und eben viele Yoga-Lehrer, die da vielleicht auch ein bisschen länger schon auf dem Weg sind, einem da eben ganzheitlich auch beraten können.
Was heißt denn das Wort Guru eigentlich? Wie würdest du das definieren?
Jemand, der dich zum Licht führt. Das finde ich eine ganz, ganz schöne Definition und so verstehe ich das auch und deswegen, man kann diesen Begriff ja auch ein bisschen freier dann interpretieren, also so würde ich das machen, jemand, der mich eben auf meinem spirituellen Weg begleitet und das kann, glaube ich, auch, wenn man es eben offener sieht, für eine Mutter kann es das Kind sein, weil es dich vielleicht in ganz schwierige Situationen bringt, an denen du ganz viel lernst und ganz viel wächst, also ich glaube, man kann diesen Begriff auch offener betrachten. Für mich sind es dann eben ja schon vor allem meine Lehrer. Man hört schon, ich spreche immer in Mehrzahl. Auch ich habe mich bis heute nicht auf einen Lehrer festgelegt, wie man das ja so in der Tradition wahrscheinlich schon noch gemacht hat. Also ich habe Lehrer, die mich sehr intensiv begleiten, aber ich habe auch Lehrer, von denen ich mich dann bewusst gelöst habe und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe immer das Glück, dass dann wieder jemand Neues in mein Leben kommt, der mir dann gerade genau das lehren kann, was ich gerade brauche, um eben das Licht in mir noch heller leuchten zu lassen.
Also es gibt ja auch wenige Yoga-Lehrer bei uns, die dann im Yoga-Raum so ein Altar haben, wo vielleicht auch Fotos von den eigenen Lehrern stehen. Und das ist für uns im Westen im ersten Moment vielleicht irritierend, weil das schaut aus wie ein Personenkult. Kannst du das erklären? Was hat es damit auf sich und warum macht man das? Und was gibt einem das, wenn man sich einem Menschen so öffnet?
Also bei mir ist es so, du kannst sogar gerade meinen Altar in der Ecke hinter mir sehen. Ich kann inzwischen damit einen Altar zu haben sehr viel anfangen. Ich habe damit da aber auch noch nicht ein Bild von einem Lehrer liegen, aber ich war schon kurz davor ab und zu. Also das ist eine schöne Frage, weil ich mich damit beschäftige. Und ich würde sagen, dieses Bild verbindet man einfach mit einer bestimmten Energie. Also letztendlich ist es auch diese Hingabe, in der wir vom Yoga ja auch reden und die in Indien auch sehr viel praktiziert wird. In Indien wird vielleicht gar nicht mehr so, also es ist nicht ganz so normal, Asanas und so zu machen, aber es ist wahnsinnig normal, Hingabe zu praktizieren und das eben auch vor einem Altar. Also es ist ganz gewöhnlich. Ich würde da häufiger, ich besuche irgendeinen Freund, der gerade in seinem Shop arbeitet und dann sagt er, oh, it's time for a puja. Und dann nimmt er dich mit ins Hinterzimmer und dann hat er da seinen Altar mit entweder Götterbildern oder eben auch mit einem Foto des Lehrers. Und dann zündet man ein Räucherstäbchen an oder eine Öllampe und dann kreist man mit der Lampe vor dem Altar. Und es ist halt ein Ritual, bei dem du eigentlich, du ehrst das Göttliche. Und dieses Göttliche kann in verschiedensten Formen auftauchen. Und der eine findet es vielleicht in Shiva, einer Shiva-Statue. Und man kann es eben auch in den Menschen finden, die dich auf dem Weg begleiten. Und deswegen kann es eben auch Sinn machen, wenn man eben einen Lehrer gefunden hat, der einem da ganz viel geben kann und auf dem Weg begleitet, ein Bild des Lehrers oder der Lehrerin auf dem Altar zu haben, der dann einfach dich halt immer wieder daran erinnert, das Göttliche auch in dir zu finden und zu entdecken.
Ah, schön. Also man öffnet sich dieser göttlichen Energie, die durch den, die der Mensch für dich quasi eröffnet, der dein Lehrer in dem Fall.
Ja, so würde ich das sagen. Mhm. Und ja, das finde ich auch nochmal schön, gerade dass du mich auch daran erinnert hast, an diese andere Form von Yoga, weil wir haben jetzt viel auch über Asana-Klassen und so weiter gesprochen. Und das ist aber auch was, was für mich Indien so ausmacht, dass dort eben diese Spiritualität im Alltag sehr, sehr präsent ist und nicht nur hinter verschlossenen Türen stattfindet, so wie bei uns dann vielleicht, wir gehen in ein Yoga-Studio und da praktizieren wir Hingabe oder Ähnliches und dort wird das eben im Alltag gemacht. Also man sieht viele Tempel und die Menschen auch an einem hektischen Bahnhof, dann liegt, ist da ein Götterbild und du siehst vielleicht jemanden, der sich davor verneigt. Also es wird so ganz selbstverständlich im Alltag geübt.
Ist es, wenn wir jetzt wieder zurückgehen nach Europa, ist es vielleicht auch eines der Schwierigkeiten, die die Yoga-Entwicklung gerade bei uns machen oder überwinden muss, dass man so einen Unterschied, eben es kommt mit einem ganz spirituellen Selbstverständnis, das sind die Wurzeln des Yoga. Und wenn ich jetzt aber sage, ja, aber ich mag mich nicht dem Hinduismus öffnen, das ist nicht mein Weg, wie kann ich denn trotzdem das Yoga als spirituellen Weg sehen?
Also das Schöne ist ja, dass Yoga ja sehr offen ist und für alle Menschen aus allen Religionen da ist oder auch, wenn man gar keiner Religion sich zugehörig fühlt. Und ich bin auch erst seit noch gar nicht so langer Zeit so offen auch für Religion und habe lange Zeit dann das eher, also wenn man mal so ganz pragmatisch guckt, es ist ja einfach so, wir als Menschen, wir können nicht alles bestimmen. Das ist einfach eine Tatsache. Also es gibt etwas, was wir nicht beeinflussen können. Und diesem, was wir nicht beeinflussen können, sich hinzugeben, ist halt sehr erleichternd für einen selbst. Weil oft haben wir so das Gefühl, oh Gott, irgendwie, wir wollen so gerne alles kontrollieren. Wir fühlen uns vielleicht von diesem Leben, wo schlimme Dinge passieren, so ein bisschen, wir fühlen uns hilflos und vielleicht so ein bisschen als Opfer. Und würden es so gerne ändern und dann dreht man sich so in sich oder es ging mir früher auch so, dass ich so darunter gelitten habe unter dem Leid, was wir auf dieser Welt sehen und dann will man so gerne was verändern und die Welt besser machen und man fühlt sich aber klein und hilflos, uns anzuerkennen, dass wir nicht alles in der Hand haben und sich einfach auf das besinnen. Das bin ich, das kann ich machen und dann gibt es da diese große Welt, ob es das Universum ist oder was es auch immer ist, ob es Schicksal ist oder eben auch ein etwas Göttliches. In diesem, was wir nicht ändern können, sich hinzugeben, ist, glaube ich, was, was in unserer Gesellschaft jetzt langsam vielleicht auch immer mehr passiert und was uns, glaube ich, allen ganz gut tut, weil es mehr ein bisschen mehr Entspannung und Frieden in jeden Einzelnen bringen kann.
Was magst denn du mit deinem Yoga-Unterricht vermitteln?
Also das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, diesen Frieden in sich zu finden, ist für mich eigentlich schon ja, die Antwort auf alles. Man kann das, weil es gibt so viele verschiedene Worte dafür, halt sie das innere Glück zu finden oder den Frieden in sich zu finden oder wieder in Balance zu kommen. Letztendlich sind es verschiedene Begriffe, die finde ich aber alle das Gleiche ein bisschen sagen. Also die Zufriedenheit mit sich zu finden und darüber hinaus eben dann auch mit der Welt. Und ich denke, wenn jeder Einzelne von uns friedlich und zufrieden sich für sich fühlt, vielleicht nicht in jeder Sekunde. Wir haben alle schwierige, herausfordernde Situationen, aber immer wieder sich darauf zurückbesinnen kann, dann wird sicherlich auch unsere Welt, das färbt ja hinaus, also jeder einzelne Mensch, der sich immer mehr zufrieden und glücklich fühlt, kann eben einfach das positiv in die Welt und in seinen Alltag tragen. Und tatsächlich ist das so die Motivation auch, warum ich das mache, was ich mache, weil ich eben da das Gefühl habe, mich nicht mehr so hilflos zu fühlen und nicht dieser dem Leid der Welt ausgeliefert zu sein, sondern das Gefühl habe, ah, da kann ich mein so ein bisschen Lichter anzünden in anderen Menschen oder sie ihr eigenes Licht anzünden lassen.
Und selber auch ein Leuchtturm sein.
Genau, das versuche ich sehr, auch mit meiner intensiven Praxis immer wieder mein eigenes Licht leuchten zu lassen und das weiterzubringen.
Und wie funktioniert es dann von der Yogamatte ins Leben? Wie wirkt das Yoga dann nach?
Ja, das ist, finde ich, was sich immer mehr entschlüsselt, wenn man eben auch regelmäßig auf der Matte übt, dass man eben merkt, dass das, was man auf der Matte übt, sich wie von alleine eigentlich in den Alltag überträgt. Also wenn ich eben auf meiner Matte sehr unbequeme Situationen erlebe, in denen ich dann aber bei mir bleibe, mich auf mich besinne und diese Ruhe im Geist bewahre, werde ich vielleicht auch das nächste Mal in einer schwierigen Situation im Alltag etwas mehr Ruhe bewahren. Und gleichzeitig, wenn wir uns eben, häufig entsteht ja diese Sehnsucht auch, sich mehr mit Yoga auseinanderzusetzen. Und wenn man dann vielleicht auch mal ein bisschen sich mit der Philosophie beschäftigt oder was liest, da hat man, finde ich, dann auch häufig so Aha-Momente und vielleicht beschäftigt man sich mit diesen Werten im Yoga, mit den Yamas und Niyamas und reflektiert dann, wie lebe ich das dann in meinem Leben oder was möchte ich da noch mehr integrieren.
Das heißt, du gibst deinen Schülerinnen auch die Yoga-Philosophie mit auf den Weg?
Ich habe jetzt ja seit noch gar nicht so langer Zeit mein neues Online-Studio und da ist eben genau das die Idee gewesen, Yoga eben ganzheitlich zu vermitteln. Ich habe gemerkt, in so offenen Klassen, wo die Menschen kommen und gehen, da kann ich Yoga nicht so vermitteln, wie ich es gerne möchte. Und jetzt habe ich dieses ganzheitliche Yoga-Studio, die Make Yoga Your Lifestyle Community. Also der Gedanke ist eben auch, dass es wirklich eine Community sein darf, wo eine Gruppe von Menschen zusammenkommt und wo wir eben Yoga regelmäßig üben, aber auch jeden Monat ein Monatsthema haben, wo wir verschiedene Themen vertiefen, wo wir uns auch mit der Philosophie beschäftigen, wo es eben auch die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen, auch mal darüber zu reden und wo eben auch meine indischen Lehrerinnen Gastlehrerinnen sind und auch regelmäßig Workshops geben oder Yoga-Klassen. Und so möchte ich eben auch gerne diese beiden Kulturen noch näher zusammenbringen.
Wie umfangreich ist es? Also wenn man sich jetzt anmeldet und sagt, ich möchte gerne in diese Yoga-Community, möchte dabei sein mit der Lea, wie oft gibt es da Input oder Austausch und Praxis?
Also das Gute ist schon mal, die gute Nachricht, alles wird immer aufgezeichnet und alle Klassen und Workshops stehen einem für immer dann zur Verfügung. Und wenn man aber gerne live dabei ist, was mich natürlich auch immer freut, wenn viele live dabei sind. Wir haben 2 Klassen in der Woche und dann noch ein, dann gibt's immer, das gibt's nur als Aufnahme, meine etwa einstündigen Input zu dem Monat. Und dann gibt es noch einmal ein Satsang, meistens an einem Wochenende eine Stunde und einen Workshop.
Was ist das Satsang?
Der Satsang, da kommen wir zusammen und meditieren und tauschen uns eben aus über das Thema, das wir in dem Monat behandeln. Also da kann man eben sich zu verschiedenen Themen austauschen und die vertiefen. Und ein Book Club gibt es auch noch. Also alle 3 Monate stelle ich ein Yoga-Buch vor, wo dann alle Zeit haben, das zu lesen. Und auch da kommt man dann nach 3 Monaten zusammen und tauscht sich drüber aus.
Ja, das ist ein super schönes Programm. Ist es auch deine Inspiration, die du aus Indien mitgenommen hast, diese Art und Weise Yoga zu lehren?
Ich denke, dass das schon mich maßgeblich beeinflusst. Also ich war jetzt ja schon so häufig da und meistens dann auch ein bisschen länger. Also das Längste waren bisher 4 Monate und sonst häufig so 2 Monate. Und das inspiriert mich schon immer sehr, wie eben Yoga dort so selbstverständlich im Alltag gelebt wird. Und dass es eben dort ganz häufig auch Philosophieklassen gibt. Also ich bin war dann ja auch im Ashram und dann gibt es jeden Tag Asana-Klassen und dann gibt es aber auch jeden Tag Philosophieklassen und dann gibt es jeden Tag Satsang und Meditation. Also da wird eben alles gelehrt und das ist nicht so stark. Es ist sogar schwierig, einen Ashram zu finden, in dem Asanas gelehrt werden.
Ja.
Also der körperliche Teil. Es gibt sehr viele Ashrams, in dem ausschließlich Bhakti-Yoga und Philosophie gelehrt wird, also wo man ganz viel diese Rituale macht, Pujas oder Homas und eben keine Asana-Klassen. Das ist für mich manchmal, ich bin ja schon auch hier geprägt, also ich mag auch gerne die körperliche Praxis und dann freue ich mich, wenn ich einen Ashram finde, wo es das auch gibt, aber der Schwerpunkt ist dort eben häufig ganz anders.
Das heißt, wird man dort, wie man es jetzt aus so asiatischen Ländern kennt, wo dann vielleicht Tai Chi auf öffentlichen Plätzen gemacht wird oder jemand das auch einzeln praktiziert, das ist ja jetzt bei uns kein so gängiges Bild mit Yoga. Ist das in Indien mit Yoga der Fall?
Also nur in touristischen Gegenden, würde ich sagen.
Okay.
Das ist dort eigentlich nicht so üblich, dass man das so herzeigt, das Yoga. Ne? Das muss ich gerade dran denken, an meinen Lehrer Krishna aus meiner ersten Ausbildung. Da hatte jemand gefragt, machen in Indien auch Frauen Yoga? Weil es wird ja häufig auch der indischen Tradition vorgeworfen, das hat ja auch alles seine Begründung. Die Frau hat in der Kultur einfach einen anderen Stellenwert. Nach wie vor ist das leider noch ein bisschen so. Und auch der Yoga-Tradition wird häufig zugeschrieben, dass sie mehr die Männer anspricht und die Frauen nicht so einbeziehen würde. Und dann hatte jemand gefragt, machen indische Frauen auch Yoga? Und der meinte, ja, das machen sie. Sie laufen nur nicht mit Lululemons Leggings durch die Gegend und haben ihre Yogamatte unterm Arm.
Okay.
Sondern sie machen ihre Gebete morgens vorm Altar. Und er meinte, sie tragen das nicht so vor sich her.
Ah, okay, ja, interessantes Teaching.
Also für sie, er hat ganz viele witzige Geschichten erzählt, weil er kam eben aus einem Dorf in Rajasthan, hatte Yoga studiert an der Uni und dann kam er nach Rishikesh in diesen touristischen Ort und meinte, er war nur am Staunen, wie die Menschen sich dort verhalten und dass er dann seine erste Ausbildung gegeben hat und da wäre eine amerikanische Schülerin gewesen. Und die hätte gesagt, ja, ich unterrichte schon seit 20 Jahren. Und er dachte, oh je, wie soll ich der dann noch irgendwas erklären? Mhm. Und dann war die erste Yoga-Klasse und er kam rein und dann hätte sie Kopfhörer im Ohren gehabt, Musik gehört, hätte Kaugummi gekaut und hätte dabei so einen Yoga-Flow gemacht.
Okay.
Und dann dachte er, ah, okay, ich glaube, ich kann dir doch noch was beibringen.
Spannend. Gibt es vielleicht noch andere Aha-Erlebnisse oder was du mit uns teilen magst aus Indien, also von deiner Yoga-Erfahrung dort oder durch deine Lehrer?
Ich merk's ja schon, wenn es um Indien geht. Ich mag immer sehr viel plaudern und ich habe viele Erlebnisse natürlich. Also einmal ist der Alltag da super spannend, was einem im Alltag da begegnet und gleichzeitig aber natürlich auch spirituelle Erlebnisse. Also ich habe zum Beispiel die Om Chanting-Meditation dort gelernt, die in mir ganz viel ausgelöst hat. Da hatte ich am Anfang, war ich ganz aufgeregt, weil ich war die einzige Teilnehmerin und dachte dann, oh je, und jetzt soll ich alleine chanten. Und das war so eine offene Yogaschala, wo einen jeder hört.
Ja.
Und ich war alleine mit dem Lehrer. Und dann habe ich die gelernt und sie hat so viel in mir ausgelöst. Also eben auch nicht nur Schönes, sondern auch viel Trauer und viele alte Erinnerungen. Es war so, als würde ich von innen gewaschen werden, so kam ich mir vor.
Ja.
Und dann habe ich 2 Wochen lang mit diesem Lehrer alleine diese Om Chanting-Meditation gemacht und ich hatte das Gefühl, alles ist so nach und nach plopp, plopp, irgendwie so aus mir rausgegangen. Das war
toll,
ganz intensiv.
Mhm.
Und dann sind es aber auch die Gespräche, also mit Menschen, die ich dort kennengelernt habe, die sich mit ganz anderen Fragen beschäftigen. Ich habe dort einen guten Freund und der kam dann irgendwann zu mir und meinte, Lea, ich muss dir was erzählen. Ich habe ein Problem. Und der war in einer arrangierten Ehe und hatte dann aber eine Affäre mit einer englischen Touristin. Und dann war diese Touristin schwanger von ihm.
Oh, ja, das ist ein Problem.
Und dann sagt er zu mir, was soll ich denn da machen? Und ich so, ja, okay, also sowas hat mich noch niemand gefragt. Meine Freunde haben andere Probleme. Aber tatsächlich hatte ich ihm dann geraten, er solle doch mit seinem Vater sprechen, weil ich kannte seinen Vater und wusste, dass der so ein bisschen offener im Denken ist oder so, ja, da vielleicht ihm Rat geben kann. Und tatsächlich hat er meinen Rat befolgt, dann mit seinem Vater gesprochen. Mhm. Und inzwischen gibt es auch dieses Kind und ja, ich kann immer noch staunen, wie
konnte
anders.
Konnte er sich dann lösen von dieser arrangierten Ehe?
Leider nein, weil er dann die Mitgift zurückzahlen muss und er hat die Mitgift leider nicht mehr.
Mhm. Okay. Mhm.
Also ja, da sind andere Probleme, die sich ja. Die Menschen dort ausgeliefert sehen, ja.
Aber du hast auch, im Vorgespräch hast du mir erzählt, dir ist auch ein Anliegen, ein bisschen Offenheit für Indien, oder nicht nur ein bisschen, sondern Offenheit für Indien zu kreieren, weil du erfahren hast, dass viele fast ängstlich sind, dorthin zu fahren.
Ja, das stimmt. Das ist eine ganz häufige Reaktion, wenn ich davon erzähle, dass ich in Indien war. Bist du da alleine? Und boah, das ist voll mutig. Und dann merke ich, dass es da eben viele Ängste bei Menschen gibt. Und das tut mir immer ganz doll leid für das Land, weil ich das Land und die Menschen halt als so bereichernd wahrnehme. Und weil ich schon viele befremdliche Situationen dort hatte, aber halt zum Glück sehr viele positive Erfahrungen gemacht habe. Und ich habe das auch dann halt mit Freunden dort besprochen, wie häufig hier auf das Land geguckt wird. Zum Beispiel wird im Reiseführer wird empfohlen, dass alleinreisende Frauen einen Ehering tragen sollten. Mhm. Und das habe ich Freunden dort erzählt. Und die sind total verletzt darüber, weil sie meinen, was, euer Reiseführer fordert euch auf, uns anzulügen, weil wir so gefährlich sind. Also das muss man sich mal vorstellen, ne?
Ja.
Dass so einem Land gegenüber, was da für Vorurteile geschaffen werden. Und das hat mir viel zu denken gegeben. Und ich habe eben dann auch angefangen, mit Menschen viel offener zu reden, weil am Anfang war ich auch selbst verunsichert und dachte, oh, soll ich jetzt immer sagen, ich bin verheiratet. Und inzwischen, wenn es eine sehr unangenehme Situation wäre und ich das Gefühl habe, oh, mit dem möchte ich jetzt nicht weiter, würde ich vielleicht auch immer noch mal sowas sagen. Aber in der Regel mit Menschen, die sind sehr interessiert an uns und viele Inder haben nicht die Möglichkeit, selbst zu reisen. Und wenn sie dann dich treffen dort im Zug, dann denken sie, oh cool, meine Möglichkeit, eine neue Kultur kennenzulernen. Und dann wollen sie dich wirklich kennenlernen. Und dann erzähle ich denen eben, ich bin 40 und ich bin unverheiratet. Und dann sind die erstaunt. Ja. Aber sie finden das sehr, sehr spannend. Mhm. Und meiner Erfahrung nach sollte man sich mit dem Land ein bisschen beschäftigen, bevor man dorthin reist, weil es wirklich eine ganz, ganz andere Kultur ist. Und wie schon gesagt, gerade auch die Rolle der Frau ist ein bisschen anders und Sexualität wird nicht so frei gelebt. Dessen sollte man sich bewusst sein. Und ich persönlich würde jetzt nicht mit Minirock und so schulterfrei überall rumlaufen, sondern ich beobachte die indischen Frauen und versuche mich ähnlich zu verhalten und zu kleiden. Mhm. Und dann kann ich nur sagen, dass man da ganz, ganz viele wunderbare Erfahrungen machen kann. Und wenn man sich gerufen fühlt, es muss ja gar nicht jeder nach Indien reisen, aber gerade die sich in der Yoga-Bubble befinden, da merke ich bei vielen so eine Sehnsucht auch nach dem Land. Und ich kann es wirklich, ich empfinde es als Bereicherung auch für das Verständnis von Yoga und Ayurveda mal vor Ort gewesen zu sein. Es ist sicherlich kein Muss, aber für mich ist es eine große Bereicherung und gibt mir einfach noch so ein paar Antworten auch zu verstehen, dass Yoga nicht nur eine Lehre ist, die so ist und nicht anders, wie man hier das manchmal lehrt, sondern dieses Land und die Kultur ist so bunt und so ist eben auch Yoga bunt und viel von vielen verschiedenen Richtungen beeinflusst und hat sich über ganz viel Zeit entwickelt. Und es ist eben nicht nur diese eine Yoga-Philosophie, sondern es gibt viele verschiedene Strömungen. Und das, wenn man da vor Ort in diesem bunten, lauten Land ist, dann kann man das ganz gut nachempfinden.
Lea, du bietest auch im Herbst oder wann ist es?
Im November biete November. Ich das erste Indian Retreat an, ja.
Genau, vielleicht magst du da noch erzählen für alle, die jetzt sagen, ich würde mal gerne nach Indien, ich möchte das sehen, aber ich traue mir alleine nicht drüber, dann wäre das vielleicht die Lösung.
Genau, das ist die Idee, dass ich gerne Menschen eben nach Indien begleiten möchte und sie auch zu meinen indischen Lehrerinnen bringen möchte. Also ich organisiere das gemeinsam mit Nisha und Deepali, Lehrerinnen, die zu Freundinnen geworden sind, die auch in meinem Online-Studio unterrichten. Und da haben wir einen ganz, ganz tollen Ort gefunden. Den hat Nisha gefunden. Der ist in Maharashtra. Das ist das Land, in dem sich auch Mumbai befindet. Also man würde dann nach Mumbai fliegen. Wir würden uns alle in Mumbai treffen. Und von Mumbai würden wir gemeinsam an diesen Retreat-Ort fahren, der mitten in der Natur liegt. Also eine ganz andere Seite nochmal von Indien. Nicht laut, sondern ganz ruhig und in der grünen Natur an einem See, wo wir halt, wo nur Locals sind. Es war noch nie eine Gruppe aus dem Westen dort. Oh. Wir wären die Ersten. Und da sind ganz feine Menschen. Und es ist eben, ich habe mich immer danach gesehnt, ein richtiges, in Anführungsstrichen, Retreat zu geben, wo was wirklich mit diesen yogischen Werten einhergeht, wo es die richtige Ernährung gibt und so weiter. Und das alles habe ich an diesem Ort gefunden. Und es wird dann ein zweiwöchiges Retreat sein, wo wir jeden Tag Yoga praktizieren, wo es auch jeden Tag eine Philosophieklasse gibt. Und dann sind auch auf jeden Fall zwei Ausflüge geplant, dass man eben auch noch ein bisschen von dem anderen Indien mitbekommt. Aber dann kann man eben immer wieder zurückkommen an diesen sicheren Ort und in die Ruhe. Also es wird eine Reise in dieses Land, aber auch eine Reise zu sich selbst. Und unterrichten werde eben gar nicht ich, sondern die indischen Lehrerinnen. Weil jetzt aus meiner Sicht macht es nicht so viel Sinn, dass wir jetzt alle aus Europa dorthin fliegen und dann unterrichte ich. Das könnte ich ja auch hier machen. Sondern meine Idee ist es eben, dass man dann auch in den Genuss kommt, bei meinen indischen Lehrerinnen zu lernen.
Toll. Wir werden deine Kontaktdaten, die Website und so weiter sind in den Shownotes verlinkt. Und wenn das interessiert, kann man mit dir Kontakt aufnehmen.
Ja, sehr gerne. Also ich stehe da auch gerne für Fragen zur Verfügung, weil ich weiß, dass das immer viele Fragen auch noch aufwerfen kann, so eine Indienreise. Genau, vielen Dank dafür.
Ja, danke, Lea. Das war jetzt die Zeit verfliegt mit dir. Das ist sehr kurzweilig. Danke dir fürs Teilen deiner Eindrücke und für deine Zeit. Es war echt schön, das zu hören.
Danke, Ursula, für die Möglichkeit, hier über Indien und meinen Weg zu sprechen. War mir auch eine ganz große Freude. Vielen Dank dafür.
Müdigkeit und Antriebslosigkeit sind häufig Zeichen einer falschen Ernährung. Ayurveda erklärt, warum wir so unterschiedlich auf Lebensmittel reagieren, warum wir manches nicht vertragen oder vielleicht schneller an Gewicht zunehmen, warum wir uns energielos fühlen oder schlecht schlafen können. Wir haben einen Videokurs kreiert, bei dem du lernen kannst, welche Zustände und Symptome du mit welcher Ernährung ausgleichen kannst. Dabei geht es nicht um ein Auswendiglernen von Regeln und Listen. Du lernst, deine Beobachtungsgabe zu schulen und was es genau für dich, deine Konstitution und die jeweilige Lebenssituation braucht. Du wirst wissen, was zu tun ist, damit du dich zufrieden, wach und voller Energie fühlst. Dabei lernst du Ayurveda-Prinzipien für Gesundheit bis ins hohe Alter. Und auch das ist Ayurveda-Ernährung. Freiheit beim Essen, abseits von strikten Vorgaben und Trenddiäten. Als Bonus für deine Kursteilnahme erhältst du das Buch Ayurveda-Ernährung für mehr Energie und Balance im Alltag. Ein weiterer Bonus ist unsere Community, dein Ort, um dran zu bleiben und die Ayurveda-Küche nachhaltig zu integrieren. Dort kannst du deine Fragen stellen und Erfahrungen austauschen. Außerdem findest du dort regelmäßig neue Rezepte und Tipps. Unser Kurs für Ayurveda-Ernährung ist kein anonymer Videokurs. Hinter dem Kurs stecken echte Menschen, die für dich da sind. Wir, Ursula Melchhammer und ich, Ursula Feuerherd, haben diesen Kurs mit viel Liebe erstellt und möchten dich damit unterstützen, dass du mit Ayurveda in deine volle Kraft kommst. Schau jetzt auf www.jadeflower.academy/ernährung, um mehr zu erfahren.